Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Unter diesen Worten, liebe Gemeinde, begrüße ich Sie am heutigen Sonntag, dem 14.05. Rogate, das bedeutet betet, und ist der fünfte Sonntag nach Ostern. Ganz besonders begrüßen möchte ich unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen und deren Familien, Eltern, Paten und Angehörige. Schön, dass Sie alle so zahlreich in unserer Kirche erschienen sind. Folgendes ist für die Woche abzukündigen. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis hier in Medenbach und um 20 Uhr der Kirchenchor. Am Dienstag um 19 Uhr findet der Bibelkreis in Breitscheid statt. Eine herzliche Einladung zum gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst am Donnerstag um 11 Uhr an der Grillhütte Medenbach. Der Gottesdienst wird vom CVJM gestaltet. Die Predigt hält CVJM-Bundessekretärin Tanja Wirth. Für die Kinder wird während des Gottesdienstes eine Kinderbetreuung angeboten. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum Grillen. Grillgut und Geschirr sind mitzubringen. Gerne die Einladung auch weitergeben. Am Freitag um 9 Uhr ist wie gewohnt das Bibelwalking am Hofgut Neustadt in Breitscheid wird sich getroffen. Und am 17.30 Uhr trifft sich die CVJM Jungscha, ebenfalls in Breitscheid. Am kommenden Sonntag finden die Gottesdienste wie gewohnt um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach statt. Die Predikantin Anke Schmidt-Kerstin wird den Gottesdienst, die Gottesdienste mit uns feiern. Die Kindergottesdienste treffen sich kommende Woche auch, jeweils um 11 Uhr. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug in Medenbach 70 Euro für die kirchenmusikalische Arbeit der EKHN und 10 Euro für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte wird hier für die Klostermühle bestimmt sein. Die Konfirmanden haben dort in der Klostermühle ihre Freizeit erlebt. Und von daher möchten wir diese wertvolle Arbeit mit unserer heutigen Kollekte unterstützen und wertschätzen. Das war's mit den Abkündigungen und ich wünsche uns einen gesegneten und schönen Gottesdienst.
Du bist mich nicht. Ganz herzliches guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir diesen Tag erleben dürfen. Leider haben wir ein bisschen angeschlagene Konfirmanden, aber ich hoffe, ihr haltet durch und ihr habt genügend Power, um da durchzukommen. Wenn die sich zwischendrin mal hier vorne beim Mikro wegdrehen müssen, um zu husten, dann verstehen wir, warum das so ist. Ich wollte Sie noch ganz, ganz herzlich einladen, kräftig mitzusingen. Es ist ja immer so, wenn da vorne eine Band steht, denkt man, oh, die singen so schön, das ist jetzt ein Vortrag für uns. Nein, es ist schon, darum macht die Band das auch so, dass sie uns die Texte immer an die Wand mitwirft. Es ist schon so gedacht, einfach mitsingen. Wenn man sich einen Moment reingehört hat, dann hat man den Sound so ein bisschen drauf und dann ruhig mitsingen. Und wenn man falscher Ton dabei ist, das ist auch nicht schlimm. Wir feiern miteinander diesen Konfirmationsgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das haben Sie gar nicht mitgesungen, sagen Sie Amen dazu. Amen. 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 Hanna, ich darf dich nach vorne bitten. Wir wollen jetzt den Psalm miteinander sprechen. Und wenn der auch an der Leinwand ist, dann können Sie bitte auch mittun. Ich beginne mal mit den vorderen Sätzen und Hanna wird die jeweils eingerückten Sätze dann sprechen. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran.
Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten, er gedenkt ewig an seinen Bund.
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden.
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig.
Sie stehen fest für immer und ewig, sie stehen recht und verlässlich.
Er sendet eine Erlösung seinem Volk, er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll, heilig und Herr ist sein Name.
Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich.
Und in dieses Lob stimmen wir jetzt ein. Lob singt, ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn.
Lob singt, preist den Herrn. Lob singt.
Heiliger Gott, schon seit Jahrtausenden wirst du gerühmt. Menschen bringen dir Ehre durch Lobpreis, durch Gesang. Und das ist geblieben bis heute, weil das ist das, wofür wir Menschen im tiefsten geschaffen sind. Dir Ehre zu geben, mit den Engeln zusammen. Und das wollen wir tun in diesem Gottesdienst. Ein schöner Tag, so vieles, was unsere Herzen bewegt. Auch vieles, was uns Sorgen macht in dieser Welt, aber es gibt auch viele Dinge, die uns erfreuen. Mit all dem sind wir vor dir und sehen dich an, der du unser Leben geschaffen hast. Das Leben dieser vier Jugendlichen, deren Konfirmation wir heute feiern. Unser aller Leben. Und wir preisen dich, dass du da bist und wir da sind und dass wir im Miteinander diesen Tag erleben. Amen. Moritz und Luisa werden uns jetzt aus dem Buch Jesaja vorlesen.
Ich lese aus Jesaja 40. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der Heilige. Blickt zum Himmel hinauf und schaut, wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du, Jakob, und du, Israel, der Herr weiß nicht, was es mir geht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal?
Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Da wir hier in Breitscheid und Medenbach zusammen als Gemeinde sind und die Konfirmandenschar wesentlich größer war als die vier, die hier aus Medenbach sind, haben wir zwei Konfirmationen. Letzte Woche in Breitscheid, heute hier in Medenbach. Und trotzdem haben wir ein und dasselbe Thema. Nämlich es geht um die Kraft Gottes. Aber natürlich will ich heute nicht dieselbe Predigt halten wie am letzten Sonntag, sondern zu der Kraft Gottes noch weiteres sagen. Wir haben am letzten Sonntag über ein Wort aus dem Römerbrief nachgedacht. Im Römer 1 steht das, das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die rettet. Ich habe da darauf hingewiesen, dass es ganz offensichtlich um Leben und Tod geht, wenn hier davon die Rede ist, weil da ist von Rettung die Rede. Und wenn jemand gerettet werden muss, dann geht es ja um Leben und Tod. Unser Leben als Christinnen und Christen dreht sich genau darum, aus dem Tod herausgerettet zu sein in das Leben. Denn ohne Jesus sind wir tot und mit ihm haben wir das Leben. Der Apostel Paulus erklärt das sehr umfangreich. Das geschieht in diesem Brief an die Gemeinde in Rom. Und ich finde, dass wir als Christinnen und Christen diese ersten 8 Kapitel dieses Briefes wirklich gut gelesen haben sollten. Da lernen wir wirklich etwas über unseren Glauben, was wichtig ist für mich selber, aber auch im Gespräch mit anderen. Das ist sehr eindrücklich, was da steht. Und es ist selten, dass Menschen darüber im Gespräch sind, viel zu selten. Die Kraft des Evangeliums, das ist, dass wir verbunden sind mit dem Sterben und Auferstehen von Jesus. Es ist Gottes Idee und Plan für das ewige Leben und dass wir Menschen an diesem ewigen Leben teilhaben. Ich möchte heute mit euch 3 Menschen angucken, die das in ihrem Leben verwirklicht haben, sich an diese Kraft Gottes anzuschließen, von ihr her ihr Leben zu führen, in ihrem Leben mit der Kraft Gottes zu rechnen. Ich möchte von der schönen Beduinenfrau Sarai erzählen. Das klingt schon nach 1001 Nacht. Von dem sehr furchtsamen Bauern namens Gideon und von Mary, der jungen Frau aus einem Dorf im Nordwesten Nigerias, die eine Gefangene der extremistischen Fulani-Kämpfer gewesen ist. Ich beginne mit Sarai, der schönen Beduinenfrau. Ihr Leben hat ganz, ganz vieles in sich gehabt. Sie hat reich geheiratet, hat ein angesehenes Leben geführt und plötzlich hat ihr Leben eine ganz scharfe Wendung genommen, weil ihr Mann einem Ruf Gottes gefolgt ist und von zu Hause aufbrach in eine ganz neue Welt und dort als Fremder umherzog. Ganz viel ist da geschehen und über all dem war aber in ihrem Leben ein heißer und inniger Wunsch. Sie wollte so gerne Mutter werden. Sie hat sehr lange darauf gewartet, sehr lange darauf gewartet. Aber sie hatte eine Zusage von Gott. Gott hatte ihr zugesagt, dass sie einen Sohn haben werde und zwar in ihrem Alter. Sarai hat darauf gewartet, zusammen mit ihrem Mann. Und irgendwann dachte sie, vielleicht muss ich mal dieser Verheißung Gottes nachhelfen.
Irgendwann wurde ihr Vertrauen darauf, dass Gott das Wirklichkeit werden lässt, ein bisschen schwach. Und sie dachte, es muss doch vielleicht irgendwie anders gehen. Und dann tat sie etwas, was in ihrer Welt, in ihrer Gesellschaft eigentlich gar nichts Außergewöhnliches war. Sie sagte nämlich zu ihrem Mann, nimm du doch meine persönliche Sklavin und zeuge mit ihr ein Kind. Auf diesem Weg kann ich ja auch Mutter werden. Das hat zwar funktioniert, aber es war nicht der Wille Gottes. Und das hat Gott ihr auch gesagt. Und hat gesagt, ich habe dir verheißen, du wirst Mutter sein und du wirst es sein in einem Jahr. Und Sarai musste lachen. Warum? Weil sie 90 Jahre alt war. Und sie sagte, das geht gar nicht. Ich bin zu alt. Und das ist auch das, was wir sagen, wenn wir diese Geschichte hören. Das geht nun gar nicht. Aber die Antwort Gottes ist so. Er fragt zurück, sollte Gott etwas unmöglich sein? Und dieser Satz, das wird uns nicht erzählt, aber wer sich hineindenkt in die Geschichte, dieser Satz muss in Sarai ganz viel ausgelöst haben. Noch einmal ihren Glauben ganz neu angefacht haben, aber nicht nur ihren Glauben, sondern auch die Gemeinschaft mit ihrem Mann, denn siehe da, tatsächlich, übers Jahr, gebar Sarai mit 90 Jahren ein Kind, Isaak. Die Bibel erzählt, Gott kümmerte sich um Sarah, so wie er gesagt hatte. Gott nannte sie neu. Er sagte, du heißt jetzt nicht mehr Sarai, ich nenne dich jetzt Sarah. Im Neuen Testament gibt es einen Brief, der erzählt von dem Glauben der Mütter und Väter der Vergangenheit. Und in diesem Brief, Hebräer 11, der 11. Satz, darum kann man sich so gut merken, da steht, aufgrund ihres Glaubens erhielt Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Aber sie hielt den für treu, der ihr das versprochen hatte. Das ist mein erstes Beispiel und ich möchte, dass wir uns dieses Beispiel in unser Herz legen. Gott zutrauen, dass seine Versprechungen mir gelten und dass ich mich darauf verlassen kann, dass sie in Erfüllung gehen. Das ist etwas, was eine unglaubliche Kraft gibt und das Leben verändert. Bei Sarah ist das geschehen. Jetzt möchte ich von dem furchtsamen Bauern erzählen. Er lebte viele Jahrhunderte nach Sarai. Und in seiner Zeit war es so, dass es ein Nachbarvolk gab, das waren die Midianiter, die sein Volk, die Israeliten, dauernd überfallen hat. Die kamen ständig und machten Raubzüge ins Land. Das war ziemlich schlimm, weil sie kamen am allerliebsten gleich, wenn die Ernte einzubringen war. Und dann brannten sie alles nieder, raubten das Vieh und sorgten dafür, dass dieses Volk Israel hungernd durch den Winter ging. Da sind viele dran gestorben. Und diese Midianiter waren so übermächtig, dass die Israeliten immer nur zusammenschreckten, wenn sie kamen. Natürlich haben sie sich auch gewehrt, aber das ging immer schief. Es war so ein Gefühl, wie wir können nichts machen. Wir werden das gleich hören. Diesen Satz hatte auch Gideon, der furchtsame Bauer, tief in sich. Wozu führten diese Raubüberfälle? Die Bauern
haben die Ernte schon eingebracht, wenn sie eigentlich noch gar nicht richtig reif war. Nur um zu verhindern, dass ihnen nicht wieder das Korn abgebrannt würde. An so einem Arbeitstag zu früh bei der Ernte, da begegnete dem Gideon plötzlich der Engel des Herrn. Er grüßte ihn und sagte ihm: Ich grüße dich, du Retter Israels. Geh und besiege die Midianiter. Und die Antwort des Gideon, erstmal nachdem er kräftig erschrocken war: Wie meinst du das? Ich gehöre zu der allerkleinsten Familie in unserer Sippe. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Die Midianiter, die können mit uns machen, was sie wollen. Das war der Glaubenssatz des Gideon. Die Midianiter können mit uns machen, was sie wollen. Habt ihr auch solche Glaubenssätze, wo ihr etwas gar nicht angeht, weil ihr von vornherein wisst, es geht sowieso schief. Ich brauch's gar nicht zu versuchen. Ich habe dazu keine Kraft, keine Möglichkeit. Wir alle haben solche Sätze in uns. Bei bestimmten Dingen werden wir plötzlich ganz klein, sind die Jüngsten und Schwächsten, und das andere oder die anderen sind sowieso viel stärker als wir. Gott antwortet diesem Gideon in seiner Furchtsamkeit und Verzagtheit: Geh los, du hast die Kraft dazu. Du wirst Israel retten, ich bin es, der dich schickt, ich bin mit dir, du wirst die Midianiter alle auf einmal schlagen. Jetzt bleibt dem Gideon eigentlich nur zweierlei übrig. Er kann sagen: So ein Quatsch, weiß ich besser, hab ich immer anders erlebt, geht nicht. Ist die eine Variante. Oder er hört sich da hinein, was er gerade gehört hat. Er hört dieses: Geh los, du hast die Kraft. Er hört: Ich bin mit dir. Ich schicke dich. Und du wirst alle auf einmal schlagen. Ich nenne ihn nicht umsonst furchtsamen Bauern. Er hat das gehört. Er geht nicht auf seinen alten Glaubenssatz zurück. Es fasziniert ihn schon, dass Gott ihm diese Kraft zuspricht. Aber er sagt: Gib mir ein Zeichen. Ich muss wissen, dass ich es mit dem zu tun habe, der wirklich mir diese Kraft geben wird. Und Gott gibt ihm ein Zeichen. Er bereitet etwas zu essen und legt es auf einen Felsen, und Gott lässt das vom Felsen plötzlich verbrennen. Für ihn ist es das richtige Zeichen. Für dich wäre ein anderes Zeichen von Gott gegeben. Wir dürfen von Gott Zeichen erbitten. Das wissen die meisten Menschen nicht. Aber wenn wir das ernsthaft und ehrlich sagen, dann dürfen wir das erbitten und dann werden wir es erhalten. Nicht, wenn wir Gott einfach mal ausprobieren wollen, aber wenn es um etwas Ernstes in unserem Leben geht, und hier ging es um etwas sehr Ernstes, dann dürfen wir ruhig auch in Furchtsamkeit sagen: Ich will erst mal wissen, ob das so stimmt. Und es ist nicht das einzige Zeichen, was Gideon sich erbittet. Er ist nämlich wirklich furchtsam. Im ganzen Volk wird rumgegeben: Der Gideon ist unser neuer Anführer. Und dann kommen die Midianiter, wie geplant. Und diesmal bringen sie sogar noch Verbündete mit. Und die haben auch gehört, in Israel gibt es jetzt einen neuen Anführer. Und darum kommen sie in einer Übermacht. Und jetzt kommen die Stämme Israels und schicken ihre jungen Männer. Und Gideon versammelt eine große Schar, Tausende von Soldaten. Aber Er ist nicht der mutige Feldherr geworden, sondern wenige Tage vor dem unausweichlichen Kampf sagt er zu Gott: Bist du wirklich da? Gehst du wirklich mit dir? Werden wir das jetzt wirklich schaffen? Und dann kriegt er wieder ein Zeichen. Diesmal erbittet er sich, dass Gott es so macht. Er legt ein Schaffell auf eine Wiese und sagt: Morgen früh soll alles ganz normal voll Tau getränkt sein. Nur dieses Fell soll bitte ganz trocken sein. Gut, sagt Gott, so machen wir das. Und am nächsten Morgen war das so. Okay, jetzt hast du dein Zeichen, Gideon, jetzt zieh los. Nein. Gott, könntest du das noch andersrum nochmal machen in der nächsten Nacht? Das ist schon goldig. Und Gott sagt, ja, dann machen wir es andersrum. Und in der nächsten Nacht, kein Tau auf dem Gras, aber auf dem Fell. Gut, sagt Gideon. Und Gott sagt, ja, gut, pass auf, du hast zu viele Soldaten. Du brauchst nur 300. Okay, nur 300, ja, 300 sind genug. Gott zeigt ihm, wie er die aussuchen soll. Das tut er. Und dann sagt ihm Gott, welche Waffen er nehmen soll. Hört genau hin. Nehmt Töpfe und Fackeln und Widderhörner. Jeder der 300 Mann soll einen Topf, eine Fackel und ein Widderhorn haben. Okay, Gideon ist gehorsam, was das angeht, und er macht das auch so. Nur, wie schlägt man Tausende von Feinden mit einem Topf, einer Fackel und einem Widderhorn? Vertrau mir, sagt Gott. Aber ich möchte, dass du noch mehr Mut bekommst. Schleich dich mal an, ans Lager der Feinde. Das macht er. Und dann hört er zwei Wächtern zu, die sich unterhalten über den gewaltigen Gideon und sein Schwert. Und sich davon unterhalten, wie furchtbar das wird, wenn sie diesmal auf die Israeliten treffen. Gideon krabbelt wieder zurück, er hat sich natürlich angeschlichen. Und jetzt kommt der entscheidende Moment in der ganzen Geschichte. Es war eigentlich schon alles ganz spannend, ich sehe das an ihren Gesichtern, aber der entscheidende Moment kommt jetzt. Nachdem Gideon das gehört hat, betet er Gott an. Das ist der Moment, wo Gideon keine Fragen mehr stellt, sondern wo er Gott anbetet, wo er ganz hineingeht in diese Kraft Gottes, weiß, er ist mit mir verbunden, ich bin mit ihm verbunden, er hat das hier in der Hand. Und er könnte mir sagen, nimm ein Stück Papier und geh zu den Feinden, dann nehme ich ein Stück Papier und geh zu den Feinden, weil er hat einen guten Plan, ich bin sicher. Und inzwischen reifte dieser Plan im Gideon. Er wusste jetzt plötzlich, was er mit den drei Dingen anfangen soll. Und dann machte er einen Nachtangriff. Auch ungewöhnlich, man kämpfte zur damaligen Zeit tags. Aber jetzt ist uns klar, wofür die Fackel. Die 300 Männer haben sich um das Lager der Feinde verteilt, haben die Fackeln entzündet und den Topf drüber gehalten. Die haben gewusst, wie sie das machen, weil man kann sich verbrennen, wenn der Topf irgendwann richtig heiß wird und die Fackel da drunter. Aber es ist gut gegangen. So. Und Gideon hatte allen die Anweisung gegeben, wie das jetzt passiert. Er hat den Beginn gemacht mit den Leuten, die ihm am nächsten waren. Auf einen Moment zerschlugen sie die Töpfe oder nahmen sie von der Fackel runter, hielten die Fackel hoch und bliesen ins Widderhorn. 300 Widderhörner macht schon was her. Und in dem Lager der Feinde brach eine Riesenpanik aus und die dachten, die Feinde sind schon da und haben angefangen, gegeneinander zu kämpfen. Und die, die nicht kämpfen wollten, sind geflohen. Gideon hat tatsächlich
die ganze feindliche Heerschar in die Flucht geschlagen. Viele von denen sind gegenseitig umgekommen. Und es hatte zur Folge, dass die Midianiter, solange Gideon lebte, nicht noch einmal nach Israel kamen. Das ist seine Geschichte. Für den Herrn und für Gideon riefen seine Männer. Und das war ein Gebetsruf. Es war kein Schlachtruf, sondern ein Gebetsruf. Und sie mussten ja auch keinen Menschen töten. Das haben diese Feinde schon selbst geschafft. Einer, der ganz furchtsam war, der sich mit Gott verbunden hat und eine Wahnsinnsgeschichte hat. Und nun noch zu der dritten, zu Mary. Mary war 20 Jahre alt und war gerade im Gottesdienst am Sonntag im Nordwesten Nigerias, als plötzlich Fulani-Kämpfer in die Kirche reinkamen, wild um sich schossen und die Menschen anfingen zu fliehen. Mary ist auch geflohen. Gelaufen sind so schnell sie konnten. Aber mitten in ihrem Lauf hörte sie ihre Schwester um Hilfe rufen, hielt an und lief zurück. Und dabei lief sie einem Fulani-Kämpfer direkt in die Arme. Er hat sie und drei andere Frauen gefangen genommen und sie mussten 12 Stunden lang durch den Wald marschieren. Und Mary erzählt, dass sie die ganze Zeit über die Gegenwart von Jesus gespürt hat. Sie ist nicht in Panik erstarrt, sondern sie war trotz dieser furchtbaren Situation in der Sicherheit, dass Jesus da sei. Die Fulani-Kämpfer merkten, dass mit dieser Mary irgendetwas anders war als mit ihren anderen Gefangenen. Und sie fragten sie: Warum bist du so anders? Und sie sagte: Das liegt an Jesus. Daraufhin hat der Anführer dieser Kämpfer sie angefahren und gesagt, sie solle den Mund halten und nichts mehr sagen. Die Frauen wurden zum Essen kochen gezwungen. Sie selber bekamen Tiernahrung zum Essen. Und nachts, da sind sie missbraucht worden. Alle miteinander, auch Mary, immer wieder. Und sie hat erzählt, sie hat immer nur gebetet, dass der Schmerz aufhören möge. Und trotzdem blieb in ihr die wunderbare Gewissheit, Jesus ist da und ich bete für meine Befreiung. Sie hat mit den Männern dort gesprochen. Sie hat einen angesprochen und hat gesagt, weißt du eigentlich nicht, dass das wirklich falsch ist, was du hier tust? Und der Mann antwortete ihr, das weiß ich, aber ich habe keine Möglichkeit aufzuhören. Und sie sagte zu ihm, doch, die hast du, wenn du zu Jesus Christus gehst, der vergibt dir deine Schuld und lässt dich neu anfangen. Mary ist nach 54 Tagen freigekauft worden. Und zurückgekommen zu ihrer Familie. Aber sie sagte, mein Leben ist nicht mehr das, was es war. Das Lachen in mir ist gestorben. Sie hat ein Traumaseminar mitgemacht und das hat ihr ein Stück Frieden gebracht. Sie hat gesagt, sie kann Jesus nicht genug dafür danken,
dass er bei ihr gewesen ist und dass er auch jetzt ihr Frieden schenkt. Zu dieser bewegenden Geschichte der jungen Christin aus Nigeria passt ein Satz des englischen Baptistenpredigers Oswald Chambers. Er hat gesagt, Glaube heißt nicht, Gott zu sehen, aber zu wissen, Gott sieht mich. Glaube heißt nicht, Gott zu sehen, aber zu wissen, Gott sieht mich. Nehmt den Satz mit. Amen. Jetzt sind Sie alle dran, zusammen mit den Konfirmanden. Wir werden jetzt das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Liebe zu Konfirmierende, mit diesem Bekenntnis, das ihr hier kräftig mitgesprochen habt, stellt ihr euch genau dorthin, wo diese drei Menschen, von denen ich jetzt erzählt habe, sich gestellt haben, nämlich zu Gott. Und wenn wir Menschen uns zu Gott stellen, dann stellt er sich zu uns. Eigentlich ist es sogar umgekehrt, er hat sich zuerst zu uns gestellt und dann stellen wir uns zu ihm. Aber wir können uns dann auch darauf verlassen, dass ihr nicht weggeht. Ihr könnt in eurem Leben auch weggehen von Gott. Klar, die Möglichkeit habt ihr. Aber ihr habt nicht die Notwendigkeit, ihr könnt auch bei ihm bleiben. Er ist treu. Er geht nicht weg. Ich möchte Emily Bauer und Moritz Leisegang als erstes bitten, nach vorne zu kommen. liebe Hanna Diel und liebe Luisa Seiler. Jetzt singen wir, wo ich auch stehe. Mädchen. Kommt ihr mal kurz nach vorn?
Liebe Emily, liebe Luisa, liebe Hanna, lieber Moritz, schön, dass ihr heute da seid. Wir als Eltern und die Gemeinde freuen uns, dass ihr euch heute hier konfirmieren lasst und oder konfirmiert habt lassen und mündige Christen werdet. Ihr freut euch ganz sicher auch darüber. Vielleicht auch ein bisschen, dass das heute nach einem Jahr Konfizeit euer letzter Pflichttermin war, den ihr wahrnehmen müsst. An dieser Stelle danke ich ganz herzlich an Pfarrer Binek für die Arbeit mit unseren Kindern im vergangenen Jahr. Ich bedanke mich bei der Gemeinde für alle guten Gedanken und Gebete für unsere Kinder und bedanke mich bei allen, die heute hier mitorganisieren und mitwirken, damit wir diesen schönen Gottesdienst feiern können. Da ihr, liebe Konfirmanden oder Konfirmierten, ja jetzt für Dienstagnachmittag eine sinnvolle Beschäftigung sucht, habe ich euch ein Bild mitgebracht und möchte euch etwas über meine Freizeitgestaltung erzählen. Ich bin ja sehr gerne in der Natur unterwegs und wenn wir im Sommer in die Berge fahren, in den Urlaub, gehört seit einigen Jahren auch eine Klettersteigbegehung für uns immer mit zum Urlaub dazu. Ihr könnt da auf der rechten Seite den Klettersteig an der Krangelspitze sehen, in die Jenten am Hochkönig. Und ich habe versucht, das blau einzumalen, zu markieren, damit ihr es erkennt. Da ist so ein Fixseil an einem Klettersteig, damit man, wenn man nicht so ein geübter Bergsteiger ist wie andere, auch es schafft, den Berg hochzukommen und die schwierigen Stellen am Berg zu überwinden. Und dann hat man noch einen Klettersteig-Set, das man trägt, also ein Klettergurt, und da sind zwei Karabiner dran, damit man sich im Seil einhängt und gesichert ist, wenn man den Weg hochgeht. Reinhold Messner, der große Bergsteiger, ihr kennt ihn vielleicht, er hat ja alle 8000er Berge, also alle Berge, die über 8000 Meter hoch sind, ohne Sauerstoff bestiegen. Und der sagt immer, Klettersteig gehen ist eigentlich kein richtiges Bergsteigen mehr, weil da hat ja einer die Route schon vorgedacht, da ist schon ein Seil, wo man sich lang gehen kann und man muss dann nur noch hochgehen. Und das ist nicht wirklich so mehr Bergsteigen, wie er es kennt. Aber für mich ist es eben gut, dass es so einen Klettersteig gibt, weil ich kann dann Berge hochgehen, die ich sonst nicht hochschaffen würde. Und ich kann mich darauf verlassen, dass auch an den schwierigen Stellen das Seil da ist, das mich fallen halten würde, wenn ich denn fallen würde. Glücklicherweise bin ich noch nie gefallen, ich möchte es auch nicht ausprobieren, aber es ist gut zu wissen, dass es da wäre. Und bei der Krandelspitze hier, da muss man, bevor man den Klettersteig gehen kann, schon mal 1200 Meter Höhenmeter überwinden zu Fuß, da führt leider keine Seilbahn hin. Und dann stellt man sich auch immer die Frage, wenn man vor diesem Berg steht, reicht denn jetzt die Kraft noch, um da hochzukommen? Und werde ich das schaffen? Bin ich fit genug? Bin ich technisch fit genug, um das zu schaffen? Und dann hilft mir so ein Klettersteig, selbst wenn ich das anlege und gehe dann den ersten Schritt auf dem Klettersteig, dann hilft mir das. Dann mit jedem Schritt, den ich weitergehe, wächst da der Mut und dann ich sehr zuversichtlich, die Angst wird weniger, dass ich auch den Berg hochkomme. Vielleicht kennt ihr das in eurem Leben auch, dass ihr manchmal vor Situationen steht, wo ihr euch auf der einen Seite freut, dass ihr was Schönes machen könnt, aber ihr auch da ein bisschen Sorge habt, ob ihr das denn alles schafft, ob das für euch zu machen ist. So einen Moment hatte ich vor ungefähr 15 Jahren ganz intensiv. als Jacqueline, meine Frau, mir sagte, dass sie wieder schwanger ist. Wir hatten uns schon sehr lange ein zweites Kind gewünscht und es war ein unglaublich schönes, unbeschreiblich schönes Gefühl zu hören. Da ist jetzt ein Baby im Bauch, das heranwächst und das dann irgendwann in 9 Monaten geboren wird und unsere Familie bereichern wird. Aber natürlich sind dann auch schnell die Sorgen und Gedanken, die negativen Gedanken da. Wird die Schwangerschaft gut verlaufen? Wird es dem Baby gut gehen? Wird es gesund sein? Werden wir denn dem Kind gerecht werden, wenn es da ist? Werden wir die Erziehung meistern? Was wird der Kleine denken, der schon seit 5 Jahren da ist als Einzelkind und Einzelenkel eine lange Zeit? Wird er teilen können? Werden wir es finanziell schaffen? Es gibt dann unglaublich viele Dinge, die einem durch den Kopf gehen und die einem Sorgen machen. Und da ist es dann gut, wenn man auch im Leben ein Fixseil hat und ein Klettersteigset, wo man weiß, dass der Weg vorgezeichnet ist und an dem man sich halten kann. Als ihr dann geboren wart, war es für uns als eure Eltern wichtig, dass ihr das auch für euer Leben habt. Deshalb haben wir euch nach eurer Geburt hier in der Kirche taufen lassen, um euer Leben in Gottes Hände zu legen. Wenn die Taufe hier stattfindet, dann lesen wir ja immer aus dem Matthäusevangelium den Taufbefehl. Der steht in Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Ihr habt da bestimmt in eurer Konfirmationszeit sehr intensiv drüber gesprochen. Und am Ende dieses Taufbefehls heißt es immer: Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Diese Worte wurden auch am Freitag gesagt, als meine Oma beerdigt wurde. Und da ist mir nochmal richtig bewusst geworden, dass diese Zusage Jesu Christi ein ganzes irdisches Leben lang gilt und darüber hinaus. Und ich finde, das ist ein wunderbares und unschätzbares Geschenk. Mit eurer Konfirmation heute habt ihr auch für euch und für euer Leben entschieden, dass ihr mit Fort Gottes Führung und Bewahrung weiterleben wollt. Mit eurem Versprechen heute bestätigt ihr das Versprechen, das wir mit der Taufe euch gegeben haben. Ich denke, das ist die wichtigste und prägendste Entscheidung für euer Leben. Als ich mir überlegt habe, was ich heute sagen wollte, musste ich an die Jungscher denken in meiner Jugend. Zum Ende der Stunde haben wir in meinem Kreis gestanden und haben uns an den Händen gefasst und laut gesagt: Mit Jesus Christus mutig voran. Mit eurer Konfirmation heute könnt ihr auch mutig, kraftvoll und voller Zuversicht durch euer Leben gehen. Ihr werdet natürlich auch Situationen haben, die schwer sind für euch und wo ihr euch fragt, wie ihr das schaffen sollt. Aber ihr dürft euch darauf verlassen, dass das Fixseil Gottes Führung auch in schwierigen und unübersichtlichen Situationen für euch da ist und euch den Weg zeigt, sodass ihr auch daran festmachen könnt, wenn die Kraft schwindet und ihr eine Pause braucht. So wie es euch im Taufbefehl versprochen wurde. Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Liebe Emily, liebe Luisa, liebe Hanna, lieber Moritz, deshalb ist es schön, dass ihr heute da seid. Gott segne euch.
Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes, wollen noch ein Fürbittengebet miteinander sprechen und es abschließen mit dem Vaterunser.
Guter Gott, ich danke dir für den Segen, den du heute über uns und unser Leben gelegt hast. Ich bitte dich, sei uns auch heute Nachmittag nahe, wenn wir das Fest der Konfirmation im Kreise der Familie weiterfeiern. Bitte beschütze auch unsere Lieben, wenn sie am Abend wieder nach Hause fahren.
Himmlischer Vater, es geht uns gut. Wir haben hier Frieden und auch mehr als genug, was wir zum Leben brauchen. Bitte gib uns ein großes Herz für die Menschen, die arm sind, und mach, dass wir immer dazu bereit sind, ihnen aus unserem Reichtum abzugeben.
Jesus, danke, dass du uns Frieden gebracht hast mit Gott. Und wir bitten um Frieden in den kriegerischen Konflikten weltweit. Denn wir Menschen sind nicht besonders klug, wenn es um Versöhnung geht. Wir streiten eher, als aneinander zu vergeben. Schenke du uns Menschen, die Frieden stiften können, und fange damit bei uns an. Nun beten wir weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you. habe ich zum Schluss zwei kurze Anliegen. Einmal habe ich den Wunsch, Ihnen doch noch ein paar Sätze mehr zur Klostermühle sagen zu dürfen, außer dass die Jugendlichen dort ihre Freizeit verbracht haben. Es ist ein ganz wunderbarer Ort. Ich kenne ihn schon sehr, sehr lange. Da gibt es ein ganz wunderbares Team, das sehr auf junge Menschen eingestellt ist. Und von überall her in Deutschland kommen junge Menschen, um in der Klostermühle Freizeiten zu verbringen. Die haben wie alle anderen in der Pandemiezeit natürlich richtig Probleme gehabt, das überhaupt über Wasser zu halten, sind da Gott sei Dank, das meine ich auch so, durchgekommen und bieten das jetzt wieder weiter an. Und wir selber haben hier dort wieder eine tolle Zeit gehabt, aber auch andere genießen das. Und so ist diese Idee entstanden, dieses Freizeitheim, sein Team dort mit einer Kollekte von hier zu unterstützen. Und das wollte ich Ihnen darum einfach gerne nochmal mit ein paar mehr Worten ans Herz legen. Und das Zweite, bevor ich den Segen für uns spreche, wir haben uns überlegt, wo wir ein Foto von allen Konfis machen könnten. Und die klassische Stelle dafür ist im Moment leider nicht geeignet, weil der Baum, an dem das sonst stattfand, beschnitten ist. Und das sieht ein bisschen gruselig aus. Darum wollen wir das so machen, dass wir das Foto, nachdem die Band uns jetzt mit dem Schlusslied erfreut hat, hier machen in der Kirche. Rennen Sie also bitte nicht alle raus. Die Jugendlichen werden sich hier vorne nochmal hinstellen. Und ich bitte auch euch, ihr lieben Breitscheider, die ihr gekommen seid, um eure Kollegen zu unterstützen, dann hier mit nach vorne zu kommen, dass wir euch mit auf dem Foto haben. Das ist schön. Gut, jetzt freuen wir uns über den Segen Gottes und über das Abschlusslied der Band. Und dann haben wir diesen kleinen Fototermin noch. Zum Segen dürfen wir nochmal aufstehen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.
Amen.
See you soon.